Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hoi miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Konvers. Es ist mittlerweile die dritte Ausgabe in einer Reihe. Der Stefan und ich haben nämlich vor einiger Zeit beschlossen, dass wir mal über die sogenannten sieben Todsünden schwätzen oder auch Wurzelsünden genannt, also die Sünden, aus denen dann alles negative Verhalten erfolgt. Und wir haben schon eine geistige gehabt mit dem Neid. Letztes Mal haben wir eine körperliche gehabt mit der Wollust. Und jetzt kommen wir wieder zu einer geistigen, Stefan. Und da haben wir gesagt, wir reden heute über Gier oder auch über Habgier.
Genau. Ja, und ursprünglich hat es ja mal so Gitz und Habgier zusammen gemeint. Also irgendwie ein Verhalten, das dazu führt, dass wir sozial nicht wahnsinnig angenehme Personen sind, oder?
Ja, ich glaube, Gitz ist tatsächlich eine Folge von der Gier. Also wer gierig ist, ist in den meisten Fällen auch geizig, weil wer gierig ist, der teilt ja grundsätzlich auch nicht gern, sondern will alles möglichst für sich haben und möglichst viel anhäufen. Und da ist Geiz dann eben ein Volk davon. Es ist übrigens spannend, dass die Gier etwas ist, wo in ganz vielen Märchen, Sagen, auch antiken Sagen vorkommt. Also die Gier, das ist nicht nur biblisch.
Was kommt dir dort als erstes in den Sinn? An welche Geschichte denkst du, wenn Gier gehörst?
Also das Märli vom Fischer und seiner Frau.
Ja, genau. Gell? Meine Frau, die Isabel, oder?
Genau. Also das war das, was mir gerade in den Sinn kam.
Bei mir auch so.
Und weißt du, was mir dann aber auch in den Sinn kam, ist, weil mir das total eingefahren ist, wo ich das als Teenager zum ersten Mal gelesen habe, der Besuch der alten Dame. Dort geht es ja auch um Gier, oder? Also dort vom Friedrich Dürrenmatt, wahrscheinlich alle in unserem Alter, also irgendwie in den 90er Jahren, wer in den 90er Jahren in die Schule gegangen ist, musste der Besuch der alten Dame lesen. Und dort geht es ja auch darum, dass die alte Dame einem Dorf eine Milliarde, glaube ich, oder so, verspricht, also ganz, ganz viel Geld.
Wenn auf jeden Fall ein total randständiges Dorf, wo keine grosse Entwicklungschance hat und so saniert wäre für immer.
Genau, das Dorf kommt das Geld über, ich bin jetzt nicht mehr über die Summe nicht mehr ganz sicher, ich meinte, es war irgendwie so eine ganz, ganz hohe Summe gewesen, eben eine Milliarde oder so, kommt das Dorf über, wenn das Dorf den Mann umbringt, den sie damals geschwängert hat. Und dann, was passiert?
Und nicht mit ihr ist zusammengeblieben.
Genau. Und dann, was passiert in dem Dorf? Also wie gierig sind dann die Leute und was sind sie bereit, für das ihnen versprochene Geld zu machen? Ungeheuer interessantes Buch, das unter die Haut geht. Ich denke, eine Gesellschaftsanalyse und Sozialstudie, die heute wahrscheinlich ebenso aktuell ist, wie damals, was geschrieben worden ist. Also das ist mir jetzt spontan in den Sinn gekommen. Dann gibt es aber, ich weiss, ich habe nicht mehr gewusst, wie die Sage heisst und auch, bin jetzt auch nicht recherchieren. Es gibt doch eine antike griechische Sage, wo jemand sich wünscht, dass alles, was er anlangt, zu Gold wird.
Ja, stimmt.
Und dann
stimmt,
ist das nicht der Nein, warte, jetzt ist das...
Nein.
Und dann verhungert er, dann verhungert er, weil halt eben auch die Nahrung zu Gold wird, er anlangt. Und so kann er dann nicht überleben, weil Gold kann man nicht essen. Das ist ja das was wir auch all doch auf unserem Etui oder in unserem Tagebücher aufgeschrieben haben oder irgendwie so hinten dran auf unseren Notizbüchern, kannst du dich das erinnern. Wenn der letzte letzte Fisch gefangen und so weiter, dann werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann. Das ist ein anderer Sinn dahinter oder es zielt auf etwas anderes ab, das Sprichwort, aber es ist auch die Erkenntnis, das ist wirklich so, Geld. Gold kannst du am Schluss nicht essen.
Das stimmt. Aber wer Gold hat, wird am Schluss auch etwas zu essen bekommen. Genau. Und sonst ist es noch nicht der Schluss.
Man sieht, Gier ist in der Weltliteratur über alle Jahrtausende irgendwo ein grosses, oder über alle Jahrhunderte ein grosses Thema.
Und es gibt ja auch so in der biblischen Tradition, jetzt besonders so Lukas, so eine starke Kritik, ich sage jetzt mal so, an den ganz Reichen, die so gierig sind, dass sie die Armen übersehen. Also die Geschichte vom Reichen und dem Lazarus, oder? Mhm. Der lebt vor dem Haus, oder besser gesagt, man müsste sagen, der vegetiert dahin vor dem Haus von einem Reichen und hat schreckliche Ausschläge und so und stirbt dann und liegt in Abrahams Schoß. Und wo der Reiche dann stirbt, kommt er in die Hölle, aber sieht über zum Abraham und bittet ihn doch dann um wenigstens ein bisschen Hilfe. Und der Abraham ist dann aber ganz hartherzig und sagt, du hättest ein Leben lang Zeit gehabt. Mhm. Also das ist auch so eine Geschichte, wo ich jetzt heute würde sagen, ja, das würde ich jetzt sagen, geht so im Bereich von der schwarzen Pädagogik. Mhm. Das ist jetzt nicht etwas, was ich meinen Kindern würde erzählen. Und ich selber finde es ehrlich gesagt auch nicht so gut. Ich bin eh kein Lukas-Fan bei dem ganzen Zeug. Aber es hat auf jeden Fall ganz sicher immer wieder dazu geführt, dass Menschen haben Angst gehabt vor irgendeinem Höllenfeuer und Reichtum etwas war, wo man sehr, sehr kritisch gesehen hat, auch immer wieder im Christentum.
Ja, also das denke ich, da gibt es wirklich verschiedene Verse auch dazu und es ist sicher auch die Frage, was unter Umständen der historische Jesus da von ihm ist, was er da dazu gesagt hat, weil da gibt es schon explizite Äußerungen, wo überliefert worden sind, dass halt eben, wir kennen das alle mit dem Kamel und dem Nadelöhr, oder? Eher geht das Kamel durchs Nadelöhr, als dass ein Reichen in den Himmel kommt. Ja. Ich meine, solche Vers brauchen immer eine neue Auslegung, das ist klar, das darf man nicht jetzt einfach so verstehen. Aber es gibt schon immer wieder Äußerungen, dann auch beim Paulus, wo heissen, dass das Himmelreich irgendwo für die Reichen schwierig zu erreichen ist. Und
ja, aber ich finde es ganz wichtig, dass wir dort mal darüber reden, warum das eigentlich so sein soll. Weil, weißt, ich glaube, es gibt so ein grosses Missverständnis und das ist so, wer Wohlstand hat und viel Geld, kann eigentlich, ich sage jetzt so platt, religiös gesehen oder christlich gesehen oder whatever, keine gute Person sein. Und das ist etwas, was ich entschieden nicht glaube. Ich glaube nämlich, dass gerade jetzt die Todsünde sehr, sehr clever ist, wie sie Giz und Habgier zusammenzählt. Und das sind ja eigentlich zwei Sachen, die kommen überhaupt nicht von einem Reichtum oder von einem Wohlstrichstand her, sondern eigentlich von einem ganz, ganz tiefen Gefühl von Mangel. Also, warum bist du habgierig, wenn man sich jetzt so eine Situation vorstellt, man hockt um einen Tisch und es gibt irgendwie die Avolata. Also, warum könnte man habgierig sein? Weil man nicht schnallt, dass die immer wieder Essen bringen. Es hat überhaupt keinen Sinn, gierig zu werden, wenn du weißt, dass es genug hat. Mhm. Also das Gefühl, wo dazu führt, dass man gierig ist und gitzig wird, muss irgendwie damit zu tun haben, es gibt zu wenig für alle. Ich muss schauen, dass ich irgendwie meinen Teil bekomme, sonst bin ich die Person, die abgehängt ist, die Mangel hat, die leidet. Mhm. Und ich glaube, das ist wie das Schlimme hinter dieser Idee von einem Reichtum oder von einem Anhäufen von Reichtum, das nicht gut ist, dass es eben eigentlich gar kein Wohlstand ist, sondern ein permanentes Gefühl von einem krassen Mangel, den man erlebt.
Mhm. Das hat ja der Gandhi mal gesagt, oder? Also es gibt genug für Bedürfnisse, wo da sind auf der Welt, aber es gibt eben nicht genug für die Gier, wo da ist auf der Welt. Also mal zu erkennen, eigentlich würden wahrscheinlich sehr vielen Menschen Bedürfnisse befriedigt werden, wobei das natürlich, wissen wir alle, auch so nicht stimmt, oder? Also es gibt leider immer noch Menschen, die in verschiedenster Hinsicht ganz gewaltige Mangel leiden. Das ist dann irgendwo Tragik von dem, dass es ja tatsächlich für alle vorhandenen Grundbedürfnisse genug gäbe, wenn es ist die Frage von der Verteilung. Ich finde aber Gier, oder wenn du jetzt das beschrieben hast mit dieser Tavolata, ich meine, selbstverständlich, wenn es ums Nackt und Überleben geht und es hat einfach ein kleines Stück Brot dort und der das ergattert, der hat nachher wieder Kraft, um noch ein bisschen weiterleben und alle anderen verhungern, dann müssen wir nicht darüber reden, dass wahrscheinlich da wir alle würden mit aller Kraft, dass immer beim Überlebenstrieb, wo wir das letzte Mal auch davon geredet haben, versuchen, das Brot zu ergattern. Wenn es aber einfach darum geht, das hat eigentlich relativ viel, und jetzt schöpfe ich mir mal für meine Bedürfnisse und vielleicht sogar über die raus, dann finde ich, hat diese Art von Gier auch mit mangelnder Wahrnehmung von den Bedürfnissen der anderen zu tun. Also, dass ich nicht realisiere, ich sitze an einem Tisch, wir haben alle Hunger, wir wollen alle etwas essen und wir müssen doch zuerst einfach mal schauen, dass alle etwas überkommen. Also, ich finde, dass das Fokussieren auf die eigenen Bedürfnisse ist auch ein Egoismus, wo auf eine gewisse Empathielosigkeit schliessen lässt, wo ich grundsätzlich schwierig finde im Miteinander, wenn jemand so ein Verhalten an den Tag legt. Und zum Beispiel auch ja, Habgier oder Gier ist ja eines von diesen Motiven, die ein Tötungsdelikt als Mord qualifiziert. Also wenn ich jemanden töte, weil ich dem sein Vermögen wette,
dann ist das ein niederes Motiv.
Dann ist das ein niederes Motiv, das Tötungsdelikt unter Umständen, ich glaube, es braucht dann schon noch ein paar andere Sachen, die man zutreffen muss. Ich glaube, irgendwie besonders grausame Tötungsarten und so. Aber das qualifiziert das als Mord. Weil das wirklich zeigt, dass wenn ich einfach nur, weil ich noch mehr wette, weil ich mich bereichern will, jemand anderem etwas wegnehme und der sogar zu Schaden kommen lässt durch das, dann ist das wirklich ein sehr niederes Motiv, ein sehr verachtenswertes Verhalten.
Ja. Ich verstand das. Ich frage mich einfach, ob wir dort nicht gesellschaftlich oft etwas so ins Zentrum rücken, wo vielleicht gar nicht so der Grund ist für Gier oder für Habgier. Also, du hast jetzt gesagt, mangelnde Empathie. Ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Aber meine Frage wäre noch einmal, was ist denn die Wurzel von dem? Also, warum ist jemand nicht fähig zu mehr Empathie? Oder warum kann jemand das nicht wahrnehmen? Und dort glaube ich, das hat tatsächlich ganz viel so mit Mustern zu tun, die eigentlich Angst getrieben sind am Schluss. Also, das klingt jetzt so absurd, aber ich glaube, dass jemand, der keine Giergrenze hat, also wo irgendwie immer mehr muss haben, gar nie die Erfahrung macht, genug zu haben oder sicher zu sein oder safe zu sein. Und dass das eigentlich nicht eine freie Wahl ist von, ich finde es toll, auch noch die nächsten 12 Millionen irgendwie anzuhäufen, sondern ich glaube tatsächlich, dass das wie ein Gefangensein ist, in einer Angst drin und in einer negativen Zukunftserwartung und in einem zu geringen Vertrauen an die anderen, die sowieso nie solidarisch wären mit mir und mir hilft eh niemand und so. Also, so, ich glaube, dort kommen ganz viele Sachen zusammen, die eigentlich gar nicht souverän sind oder berechnend oder so, sondern tatsächlich sehr stark so getrieben sind von Furcht.
Das glaube ich auch. Also, mein alles Verhalten kommt von Haltung, oder? Also unsere Haltung, die wir haben, definiert unser Verhalten. Und ich glaube, hinter einem gierigen Verhalten steht eine Haltung, wo Dankbarkeit keinen grossen Platz hat. Oder eine undankbare Haltung und auch eine Haltung, die Genügsamkeit nicht kennt. Also ich glaube, das, was vor Gier schützt, von einem gierigen Verhalten, ist, wenn man Dankbarkeit lebt, wenn man in einer Haltung lebt, die von Dankbarkeit prägt ist und auch von Genügsamkeit. Und ich glaube übrigens, beides kann man auch ein Stück weit einüben. Also selbstverständlich ist immer auch die Frage, oder was hat man für eine Persönlichkeit, wie ist man aufgewachsen, das ist ja immer ein
Mami und Papi die Rechnungen nicht im Griff gehabt.
Und wie viel Aufmerksamkeit ist mir zuteil worden? Über was habe ich mir Aufmerksamkeit verschafft? Wann ist mir Wertschätzung entgegengebracht worden? Oder bin ich als Person wertgeschätzt worden? Oder habe ich immer etwas müssen leisten, damit ich mir die Wertschätzung müssen verdienen? All so Sachen spielen ja dann, spielen eine grosse Rolle für die Haltung, mit denen wir durchs Leben gehen. Aber gleich glaube ich, ich behaupte jetzt, du und ich sind beides keine besonders gierige Menschen. Wir sind sicher keine geizige Menschen. Also das kann ich auf jeden Fall über dich sagen. Das habe ich genug mal erfahren, dass du kein geiziger Mensch bist. Wir tun aber auch aus einer sehr privilegierten Situation heraus nicht gierig und nicht geizig sein. Das muss man schon auch dazu sagen, oder? Wir sind dadurch auch privilegiert. Es ist natürlich einfach zu sagen, ja, ich bin nicht gierig, ich bin nicht geizig. Wenn man schon in einer im Rahmen vom Mittelstand komfortable materielle Situation ist, dann ist das ein bisschen einfacher zu leben. Aber ich glaube trotzdem, auch aus so einer Position heraus kann man Dankbarkeit und Genügsamkeit als Haltung immer wieder einüben. Also was ich zum Beispiel wirklich mache, regelmäßig mache, ist, dass ich mir am Ende des Tages kurz Zeit nehmen und sagen, für was bin ich eigentlich alles dankbar. Oh, was cool. ist alles, ja, genau, was ist alles gut in meinem Leben, wenn man das so will sagen, oder einfach, für was bin ich dankbar? Und das wirklich ganz explizit in meinem Kopf formulieren. Für mich jetzt mit meiner religiösen Haltung ist es dann ein Gebet, oder? Dass ich Gott danke für all das, was, eben, wofür ich dankbar bin. Und das wirklich immer wieder auch formulieren. Und ich behaupte, das Gebet verändert mich selber. Also, das verändert irgendwo meine Haltung, oder verändert, das hat einen Einfluss auf die Haltung, mit der ich durchs Leben gehe. Und ich glaube, das kann man ein Stück weit so einüben. Und das Gebet kann da ein Probatsmittel sein, um so etwas einzuüben.
Das glaube ich auf jeden Fall. Ich denke wirklich, das, was du sagst mit der Dankbarkeit, das ist so ein echter Schlüssel. Und auch der hat aber wieder so eine Falle drin. Ich weiss gar nicht, ob du mal von dem hast gehört. Es gibt irgendwie so in der New Age-Bewegung und in der Esoterik gibt es so mega die Idee, dass du kannst Sachen durch Dankbarkeit manifestieren. Okay. Also so der bekannte Bestseller dazu, ich habe mit dem Manu darüber geredet, habe ich ausgeglaubt, ist von der Rhonda Byrne. Die hat The Secret geschrieben. Und es ist wirklich mega scheiße, also musst du gar nicht lesen. Der Grundgedanke ist einfach so, wenn du, Sibyl, gerne ein grosses Haus hättest, wo du wohnst, mit einem Swimmingpool, dann brauchst du nicht einen Bausparvertrag oder ein tolles Erb oder sonst irgendwie gesellschaftliche Privilegien, sondern du musst einfach jeden Tag dafür danken, dass das Universum dir das gibt. Und dann bekommst du es. Oder? Und ich finde das eben so perfid, weil das Fiese ist, dass es nicht ganz falsch ist, was sie sagt, weißt? Ich meine, mit dem falsch ist, dass es einen kausalen Zusammenhang gibt, dass du irgendwie kannst das Universum manipulieren. Das ist wirklich Bullshit. Das stimmt nicht. Es wird das Haus nicht geben. So. Aber das, was eigentlich eben richtig dran ist, und ich glaube, darum sitzen so viele Leute dieser Lüge auf, weil es eben tatsächlich auch ein Kernwort hat, ist, dass man echten Wohlstand am krassesten erfährt in der Dankbarkeit. Also, dass du genug hast, dass das Leben schön ist, dass du geliebt bist, dass du sicher bist. All das erfährst du eben, wenn du dankbar bist dafür. Und der Unterschied ist jetzt aber quasi, ihr Ding ist so wie ein Zauberstab, oder? Also, ich sage einfach, merci für eine neue Ferrari mit der Nummer so und so. Das klappt nicht, aber das echte Gefühl, das wir in uns finden können, das wirklich strahlt darüber, dass etwas da ist. Ich glaube, das hat echte Kraft, die uns verändert, die aber irgendwo auch hilft, das, was um uns herum ist, noch einmal wie anders wahrzunehmen und zu verwandeln.
Ich finde, in dieser Einübung von Dankbarkeit hat es auch nochmal neben dem jetzt für mich, also um es jetzt klar zu sagen, esoterischer Bullshit, den du mir da jetzt erzählt hast, hat es noch ein anderes problematisches Moment drin. Und zwar dann, wenn man so, das ist so ein die Think-Positive-Bewegung, die es ja auch gibt, oder? Also halt dich einfach an genau all dem, was positiv ist und fokussiere dich auf das und so. Das finde ich problematisch und finde ich übrigens auch unchristlich. Der Fokus auf das oder das benennen von dem, was nicht gut ist, was traurig ist, was schmerzhaft ist, das muss auch können sein. Also ich finde, es darf nicht so billig werden. Ja, schau doch einfach, für was alles du kannst dankbar sein. Das ist nicht die Meinung. Sondern ich finde, darum sage ich, das Gebet ist für mich eben ein gutes Mittel, weil dort hat auch Klagplatz. Zum Gebet gehört für mich immer auch, dass Klagplatz hat, oder? Aber man könnte vielleicht ein bisschen ressourcenorientiert argumentieren und sagen, wenn ich die Klage, die wichtig ist, können zum Ausdruck bringen, kann es helfen, gleich zu schauen, und was ist jetzt gut? Gibt es etwas, was gut ist? Für was bin ich doch dankbar? Und das meine ich nicht als billigen Trost. Vielleicht ist auch manchmal Zeit, da nur zu klagen. Also ich finde, auch das muss Platz haben. Es muss nicht jedes Gebet als Dankgebet enden. Ich finde, das Gebet kann auch einfach mal nur eine Klage sein, ohne Lösungsansatz, ohne ressourcenorientiert zu schauen, wo bin ich aber immer noch gehalten. Ich finde, auch das darf sein. Wir dürfen auch mal nur klagen. Auch das ist nämlich heilsam, über das haben wir ja auch schon ein paar Mal geredet. Aber ich glaube, bei der Klage längerfristig nicht stehen bleiben, da kann es wirklich helfen, auch wieder zu schauen, gibt es denn etwas, für das ich auch dankbar bin.
Ja, voll. Und ich finde es eben so entscheidend, weißt, dass du gerade auf ein Einüben, auf eine Praxis verweisest damit. Oder ich bin immer super skeptisch, sobald das Ganze irgendwie kognitiv funktionieren soll. Also weißt, sobald es irgendwie so geht, okay, Sibyl, du bist jetzt irgendwie enttäuscht, dass das und das nicht ist, aber schau doch einmal, es gibt auch das und das, ist das nicht toll? Das finde ich alles immer Bullshit. Mhm. Das heisst einfach, ich nehme dich nicht ernst, ich relativiere, was du sagst. Es ist irgendwie, letztendlich hast du jetzt nicht einmal mehr Platz mit dem, dass du kannst sagen, wo du einen Mangel hast, wo du leidest, oder? Mhm. Das, von dem halte ich gar nicht. Was ich aber wirklich glaube, was ein Leben und eine Haltung kann ändern kann, ist, dass man einfach mit der Praxis anfängt. Also du hast es vorher so gesagt, bei dir ist das ein Gebet, und ich glaube auch für Leute, die jetzt gar nicht würden beten oder die irgendwie sagen, nein, ich mag da nichts irgendwie an Gott richten oder so, ist das ein echter Gamechanger. Das Gefühl von der Dankbarkeit und sei es auch nur für etwas, einen Moment zu spüren. Mhm. Weil ich glaube, wenn wir immer auf dieser Ebene vom Kognitiven bleiben, dann müssten wir eigentlich immer sagen, hey, wir werden mega verarscht, oder? Also dann musst du irgendwie nerven, dass du Steuern zahlst, obwohl es so super Reiche gibt. Dann kommst du immer in so eine Neidkultur rein und letztendlich füttert das so der kleine, habgierige Kobold in uns und macht uns gitzig und grusig. Und ich glaube, so die Freude und Dankbarkeit ist eigentlich eine mega Kraft, wenn wir sie wirklich spüren. Also das Schlimmste ist eben, wenn wir uns einreden, dass wir auch noch dankbar sein sollten. Oder? Dann wird es ganz, ganz
fies. Dann wird es ganz schwierig, genau.
Mhm. Aber ich glaube darum, dass wir fast alle, fast immer eigentlich für etwas dankbar sind und dem einfach wie zu wenig Platz geben. Mhm. Und ich meine nicht Dankbarkeit im Sinn von, das ist zwar alles blöd, aber ich habe ja das, darum ist es doch fair. Nein, ich meine, es kann auch in ganz unfairen, blöden Situationen irgendetwas geben, wofür man dankbar ist.
Mhm. Ich hänge noch an dem, was du vorher gesagt hast, mit den Reichen und auch der Skepsis gegenüber den Reichen, die sicher in dem biblischen Text da ist. Und an dem Begriff Dankbarkeit. Also für mich gibt es da noch einen Gedanken dazu. Dankbarkeit, da ist Demut nicht fern. Und wer regelmäßig unseren Podcast hört, worüber wir uns sehr freuen, weiss,
dass das ein Lieblingswort ist.
Dass das ein Lieblingswort sicher von mir ist. Und ich glaube, du bist dem auch sehr zugetan. Und ich glaube, das ist eben etwas Entscheidendes, auch in Bezug auf eigenen Reichtum. Demut. Also jeder Mensch, und wir reden jetzt mal vom materiellen Reichtum, es gibt ja noch ganz einen anderen Reichtum, oder? Der materielle Reichtum. Jeder Mensch, der Wohlstand hat, der irgendwie es zu Wohlstand gebracht hat oder mit Wohlstand auf die Welt gekommen ist oder wie auch immer, jeder Mensch, der materiell etwas zur Verfügung hat, der viel Geld hat, hat in meinen Augen wirklich demütig zu sein. Weil niemand von diesen Menschen kann sich auf die eigene oder wie soll ich sagen, ich finde es problematisch, wenn jemand mit der Haltung durchs Leben geht, ha, also das habe ich mir dann alles selber erwirtschaftet, oder? Selbst wenn das vielleicht mag sein. Also nehmen wir eine vielleicht auch umstrittene Figur, jetzt muss ich schnell an seinem Vornamen umstudieren, ich glaube, er heisst Jürg Marquardt, oder? Der ist so ein bisschen in den 90er, 0er Jahren ist der ab und zu noch mit seinen verschiedenen, mittlerweile ist es, glaube ich, schon lange die gleiche, sehr schöne Frauen auf der Klatschseite gewesen, aber der ist ein Verleger, der, glaube ich, sich wirklich das Verleger, ich will jetzt nicht von einem Imperium reden, aber einfach das, was er sich erarbeitet hat, hat er sich, glaube ich, wirklich selber erarbeitet. Also das ist niemand, wo das so in die Wiege gelegt worden ist, sondern er hat das, ich kann mich erinnern, dass meine Mutter mir mal erzählt hat, wie er noch wirklich als junger Mann durch den Zug durchgegangen ist und die Zeitungen verkauft hat und so. Also, oder man könnte auch so Gründer nehmen wie Möbelpfister oder also der Pfister oder Fust oder so. Also wirklich so die wo da ein Geschäft aufgemacht haben, das nächste aufgemacht haben. Natürlich haben die meisten von denen auch sehr viel Geld an der Börse verdient, aber da kommen wir in einen Bereich hinein, wo ich mich selbstverständlich viel zu wenig damit auskenne und darum auch besser nichts dazu sagen. Aber ich meine gleich auch jemand, der sagt, ich habe mir das tatsächlich selber erarbeitet, ich habe mir das selber aufgebaut, darf einfach nie ausblenden, dass ganz, ganz viel sicher auch zufällige Glücksmomente dazu beigetragen haben oder glückliche Umstände dazu beigetragen haben, dass denn das so gelungen ist. Also, dass man das Gefühl hat, jeder ist sein Glücksschmied und jeder, der will, schafft es doch zu Reichtum, wenn er will. Ja. Das ist einfach so unglaublich fest ausblendet, wie die reale Strukturen sind und was es da alles dazu braucht, dass das wirklich gelingt. Also ich finde auch jemand, der sich das so erarbeitet hat, hat entsprechend demütig sein und darf nicht außer Acht lassen, wie viel Glück das es braucht hat, wenn ich nicht will, in Abrede stellen oder auch nicht kleinreden, dass da sicher sehr viel in verschiedenster Hinsicht investierte Arbeitsstunden dahinter steht und auch sicher eine gewisse Risikobereitschaft und so weiter. Aber ich finde auch, so Menschen haben demütig sein, dass das gelungen ist, weil ganz vielen anderen, die mit der gleichen Risikobereitschaft das gemacht haben, mit dem gleichen Arbeitswillen gemacht haben, ist es halt nicht gelungen. Und nicht immer nur, weil die Idee dümmer war, sondern weil halt einfach auch die Umstände andere waren. Also ich finde, jeder Mensch, der es zu Reichtum geschafft hat, hat demütig sein. Und dann nur noch ein Satz dazu. Wir wissen alle, die, gerade wenn wir in Deutschland die reichsten Familien anschauen, sind das immer Familien, wo der Reichtum schon eben seit Generationen in dieser Familie ist. Also die meisten reichen Menschen haben ihren Reichtum geerbt. Das ist auch noch etwas. Den haben sie nicht selber erwirtschaftet.
Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass irgendwie knapp oder sogar ein bisschen über 90% von dem, was wir das Gefühl haben, dass wir geleistet und erreicht haben, wirklich von Umständen und anderen abhängig sind, die uns umgeben. Man kann natürlich sagen, es gibt Leute, die haben hervorragende Sachen geleistet und ich will das gar nicht schmälern. Man müsste sich einfach vorstellen, wäre das gegangen in einem Land, wo nicht ETH steht oder wo keine Rechtssicherheit hat oder wo du keine Schulpflicht hast etc. pp. Oder? Also es sind so viele Faktoren und wenn man das zu Ende denkt, merkt man, dass niemand von uns einfach allein der Superstar ist, sondern dass wir irgendwie alle ganz fest angewiesen sind auf andere, oder, die dort mitspielen. Und dass es bei ganz vielen Sachen, wo Menschen Geld gewinnen oder machen, auch solche gibt, die es verlieren. Mhm. Jetzt, von dem her bin ich ganz bei dir. Was ich einfach sehe, ist so, die Idee, jemand hat demütig zu sein, die stimmt, oder? aber ich glaube, sie ist mega schwer umzusetzen. Natürlich. Also, sei mal demütig ist zwar irgendwie gut, um zu sagen, hey, du kommst mir ein bisschen arrogant und abgehoben rüber, aber ich weiss nicht, ob das wirklich etwas in Gang setzen kann, um das nachher zu werden. Und das finde ich so toll bei diesen 7 Todsünden, dass man ja immer eine Tugend hat, die dem gegenübergestellt ist. Und meine These wäre, dass bei Geiz und Habgier die Tugend, die dem gegenübergestellt wird, nämlich Caritas, eigentlich wie ein Mittel ist, um Geiz und Habgier zu bekämpfen. Also Caritas meint eigentlich Liebe, könnte man es übersetzen, aber ja nicht irgendwie eine Liebe, die jetzt auf Gefühl basiert. Also so, sich zu jemandem hingezogen fühlen oder erotisch angezogen ziehen oder so, sondern Caritas meint wirklich so eine wohltätige Liebe. Und ich glaube, das ist ganz ähnlich wie mit dem, was du vorher bei Dankbarkeit hast gesagt. Ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, sollte man dieser Bettlerin Geld geben oder sollte man dort Geld spenden oder so, dann kommen wir sofort in ein riesen Theorie-Ding, wo man sich irgendwie muss fragen, was müsste der Staat leisten? Ist das nicht etwas, was sowieso einfach müsste organisiert sein? Es kann doch gar nicht sein, dass wir das jetzt auch noch unterstützen, solche Lebensformen etc., wie die müsste es doch gar nicht geben und so. Aber wenn man glaub, einfach sagt, nein, ich lasse mich von dem leiten, was in mir drin ist und probiere so etwas wie wohltätige Liebe zu praktizieren. Manchmal vielleicht sogar gegen meine erste Intuition. Oder ich probiere, ein Trinkgeld zu geben, das wirklich Freude macht. Oder ich probiere nächstes Mal beim Surprise, auch wenn ich es nicht lesen will, einfach eins mitzunehmen. Oder so. Ich glaube, das setzt etwas in einem selber in Gang, wo irgendwie hilft, insgesamt, so von Angst zu Liebe, von Egoismus zu Bewusstsein. Weißt du, also, einfach die Shifts, die theoretisch mega schwierig und diskutabel sind. Ich glaube, das hilft, das auf einem praktischen Weg, in Gang zu setzen, oder? Was man sonst theoretisch alles könnte zerreden und in Zweifel ziehen.
Und ich glaube, das bedingt eben, da sind wir wieder bei dem Begriff Empathie, dass wir einfach schauen, dass wir irgendwo es möglich machen, dass wir möglichst halt jetzt auch Kinder zu empathischen Menschen erziehen. Weil ich glaube, dass du karitativ bist, braucht auch, dass du dich berühren lässt, dass du dich vom Leid von anderen berühren lässt, von der Not von der anderen berühren lässt, dass du dich überhaupt berühren lässt von anderen Menschen und wie es denen geht. Das kann sicher dazu führen, dass du im Rahmen von deinen Möglichkeiten karitativ handelst oder eben so ja. In dem, dass ich mich jetzt einfach, oder wenn ich jetzt da eine Bettlerin sehe und ich bin berührt von dem, wie sie da ist, dann gebe ja. Ich etwas, ohne gross nachzudenken, was ist da für ein genau. System dahinter, sondern ich lasse mich in dem Moment berühren und helfe in dem Moment, da sind wir ja auch beim barmherzigen Samariter, oder einfach im Moment Not erkennen, helfen, sich berühren lassen. Das ist für mich das eine. Und das andere, was du gesagt hast, mit dem, dass man natürlich niemand kann zu Demut verpflichten, da hast du vollkommen recht. Ich glaube aber, wir können uns halt um ein letztendlich auch politisches System bemühen, wo Menschen, die viel Geld haben, und das haben wir ja auch, das haben wir, also, ja, sagen wir es so, mit ein paar Schlupflöchern, wo es noch zu stopfen gibt, haben wir es ja auch durch unser Steuersystem, dass Menschen, die viel Geld haben, auch verpflichtet sind, viel zu zahlen für das Gemeinwesen. Ich glaube, das ist etwas, wo wir immer wieder anschauen müssen. Also viel Geld heisst auch viel Verantwortung, heisst letztendlich auch eine Verantwortung für die Gemeinschaft. Weil, du hast es vorher selber gesagt, oder? Der Reichtum ist immer auch auf dem Rücken von der Gemeinschaft erwirtschaftet worden. Und ja. Darum geht da damit auch eine gewisse oder eine grosse Verantwortung einher. Was man schon auch muss sagen, um jetzt da nicht zu viel, also ich finde auch, man muss wirklich nochmal, Wohlstand bringt Verantwortung mit sich, muss aber auch sehen, dass ganz, ganz viele sehr reiche Menschen sehr viel Gutes tun, auch mit ihrem Geld. Also das gibt es wirklich auch. Genau. Also so eine Grundskepsis gegenüber Wohlstand, gegenüber Menschen, die viel Geld haben, die finde ich nicht immer angebracht, weil es gibt wirklich auch viele Menschen, die viel machen mit ihrem Geld.
Ich habe vorher gemerkt, du hast gesagt, unsere Kinder zu dem erziehen. Oder so zu einer Grosszügigkeit oder so zu einem Caritas-Denken oder was auch immer, habe ich so wie gemerkt, mir ist das letzte gerade anders rumgelaufen. Muss vielleicht so sagen, wir bestellen ab und zu Essen heim. Und das kann man so unter anderem auch über einen Lieferdienst machen, der sonst im Moment gerade Taxis verdrängt, aber die bringen auch Essen. Und da gibt es eine App und du kannst nachher ein Trinkgeld noch geben.
Also so viel Prozent
oder so viel oder so. Genau, genau das, ja. Und dann hat der Theo das gesehen. Theo ist 8 oder? Und hat gesagt, hey Papi, wieso hast du jetzt hier nichts gegeben? Weil er weiss, dass ich im Restaurant etwas gebe, oder? Dann habe ich ihm erklärt und gesagt, ja weisst du, das ist die Art von Firma, wo, wenn wir das alle machen, fangen sie einfach an, die Leute noch schlechter zu zahlen, als sie es jetzt machen. Also das ist wirklich so meine Überzeugung, das glaube ich echt. Also wirklich, ich habe dort null Vertrauen in die Firma. Und darum mache ich das nicht. Und dann ist das Essen gekommen und wir sind das runtergeholt. Und dann war er richtig entsetzt, dass ich dem, der das geliefert hat, auch nicht auf die Hand das Trinkgeld gegeben habe. Er hat gesagt, das hat ja die App gar nicht gesehen, Mann. Und jetzt ist immer, wenn wir dort bestellen, geht er einfach sofort runter. Und ich habe es letztes Mal gesehen, als ich ihm so nachher bin. Dann nimmt nachher wirklich etwas aus seinem Kessel und gibt das als Trinkgeld. Und das ist für mich, ist das wirklich so etwas gewesen, wo ich dachte, hey shit, wie kaputt bin ich, dass mein Kind muss das Essen holen aber weil es irgendwie merkt, der Papi gibt kein Trinkgeld dort, oder? Und das ist nachher echt so, weißt du, ich würde sonst immer sagen, ich bin nicht geizig oder so, aber so bei dem ist irgendwie wie zu distanziert. Ich habe so wie keine Beziehung dazu, weißt du, zu den Leuten, wo das nachher bringen. Es klingt jetzt ganz komisch und habe nachher gemerkt, krass, also wenn mein Kind das kann haben, dann könnte ich das eigentlich auch entwickeln. Oder?
Ja, aber ich würde
sagen, ich würde immer noch nichts über die App geben,
aber
wenn ich das nächste Mal allein bestelle, bringe ich etwas runter.
Aber es sind doch jetzt ganz viele unterschiedliche Komponenten drin. Also das eine ist ja, warum du über die App nichts gibst. Das hat ja einen Grund.
Das finde ich
also
immer
das
noch richtig.
Das ist wie, dass man den Kindern, die zum Beispiel auch in Berlin oder so kommen, betteln, nichts gibt. Weil wenn man denen Geld gibt, schicken die Eltern sie nicht in die Schule. Dann funktioniert das weiter. Genau. Und solange die Geld überkommen, genau. sind die super zum Betteln da und können nicht in die Schule gehen. Oder? Und erst wenn die Kinder voll konsequent nicht mehr überkommen, dann sehen die Eltern, es lohnt sich nicht, die Kinder loszuschicken. Also schicken wir es ja in die Schule. Das ist ja so das, was ich jetzt höre, über eben, darum gibst du bei der App nichts. Und das andere ist ja irgendwie sehr schön von deinem Sohn und würde ich sagen, hast du ihn ja wirklich schon zu einem sehr empathischen Mensch, ich würde sagen, erzogen, aber ins Leben heraus begleitet. Frage ist eben,
wer erzieht wen bei uns, weißt du?
Ja, aber gut, das ist ja hoffentlich immer ein Miteinander. Also wir lassen uns ja hoffentlich ja, auch immer von
genau,
dem
das glaube ich auch
beeinflussen und prägen, was unsere Kinder mit uns machen.
Ja.
Sie sind ja auch ein wunderbarer Spiegel. Also das, ich glaube, schau, grundsätzlich, oder wenn wir es jetzt so ganz theologisch sagen, jeder Mensch, das klingt jetzt sehr fromm, Achtung, jeder Mensch schaut uns ja letztendlich immer auch Jesus an, oder? Also jeder Mensch, der uns begegnet, wenn wir jetzt wirklich ganz christlich sagen, ist immer auch, erinnert uns daran, dass das eben ein Mensch ist, mit der, und das ist für mich das Bild von Jesus, der uns da drin anschaut, der mit den genau gleichen Grundbedürfnissen durchs Leben geht. Und wo wir nichts oder sehr wenig dazu beigetragen haben, und das ist meine tiefste Überzeugung, dass ich die bin, die vorbeiläuft und mir kann überlegen, ob ich die Surprise kaufe oder nicht, und dass ich nicht die Person bin, die Surprise verkauft.
Und dass mega wenig fehlt, dass sich es ändern könnte.
Das wollte ich gerade sagen. Und da hat mal Teils Armee war, meinte ich, eine geniale Kampagne gehabt. Ich finde, das ist eine der besten Kampagnen.
Mega
mit
gut,
diesen geteilten Gesichtern. Auf der einen Seite, es war der gleiche Mensch gewesen, aber einmal war es ein Gesicht, das von Armut, von Sucht, von am Rand von der Gesellschaft
geprägt war.
Und das andere Mal war es die Gesichtshälfte, gewesen, wo man gemerkt hat, da kann jemand auch in verschiedenster Hinsicht zu sich selber Sorge tragen. Und das glaube ich auch, dass es von der einen Gesichtshälfte zur anderen geht. Und zwar von der Pflegten zu den Verlebten. Also Verlebten von der schwierigen Seite des Lebens prägten. Das kann uns allen passieren und schneller, als wir meinen. Da bin ich ganz sicher. Und ich glaube einfach, nochmal, dass man mit dieser Haltung, die letztendlich auch eine gewisse Demut in einem oder eben eine Dankbarkeit für das, was man hat, wenn man mit dieser durchs Leben läuft, ich glaube, dann ist man tatsächlich recht gut geschützt vor einer Gier, die ja letztendlich auch für einen selber ungeheuer unangenehm ist. Es ist wie beim Neid, oder? Neidisch sein ist ein Gefühl, das spüren wir körperlich, weil es auch ein negativ körperliches Gefühl ist. Und bei der Gier ist es sehr ähnlich.
Das ist ja genau das Fiese. Wenn du neidisch bist, dann fühlst du dich ungeliebt. Wenn du gierig bist, fühlst du dich arm. Das ist eigentlich letztendlich immer das Ding. Das sind wahrscheinlich so die Todsünden, wenn man jetzt so sagen will, die sich wahrscheinlich schon allein durch das ausmerzen, dass Menschen gar nicht so leben wollen, hoffe ich.
Hey, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Wir sind am Ende von der Zeit. Ja, wir sind am Ende von der Zeit, Sibyl. Hast du noch ein grosses Schlusswort? Oder?
Gar nicht. Ich finde, du hast das wunderbar gesagt mit dem Satz, was es eben bedeutet für einen selber, wenn man neidisch ist. Man kann es nochmal wiederholen, ist eigentlich das Grundgefühl, man ist ungeliebt, und wenn man gierig ist, dann ist eigentlich das Grundgefühl, man ist irgendwo immer arm. Und beide Gefühle sind keine schöne.
Dann wünschen wir euch, die bis jetzt zugelassen haben, und allen anderen, dass ihr reich und geliebt sind und das auch merkt. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback, eure Anekdoten, Geschichten, Gedanken dazu. Und hören uns dann wieder in 2 Wochen. Und dann wieder am Donnerstag, weil wir haben jetzt einfach, wirklich, gell, wir haben es nicht geschafft, den Termin zu finden, zum vorher aufzunehmen. Darum sind wir ja heute ausnahmsweise am Freitag hier. Schön, dass ihr trotzdem zugelassen habt und dabei sind. Ciao zusammen, habt's gut.
Tschüss miteinander.